Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitgeber-Podcast der AOK. Mein Name ist André Fritz. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Änderungen im Fachkräfteeinwanderungsgesetz, die seit dem 1. Juni in Kraft getreten sind. In den letzten Folgen haben wir die Fachkräfte- und die Erfahrungssäule besprochen. Heute geht es um die Potenzialsäule. Genauer gesagt um die Chancenkarte und das dazugehörige Punktesystem für Fachkräfte aus dem Ausland. Zu Gast im Podcast sind Frau Sarah Pierenkemper vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, kurz KOFA, des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln e.V. und Herr Klaus Herrmann von der AOK Bayern, sowie Frau Anne Huber, Abteilungsleiterin für den Bereich HR International und Global Mobility Management der Lindner Group KG aus Arnsdorf und Herr Christian Neyer, Geschäftsführer der Stalotec GmbH aus Hagen. Herzlich willkommen.
Hallo.
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 Hallo zusammen.
Frau Pierenkemper, können Sie unseren Zuhörern noch einmal erläutern, wie die Fachkräfteeinwanderung bisher gehandhabt wurde und welche Herausforderungen es gab?
In Folge 1 und 2 haben wir schon gehört, dass insbesondere die Notwendigkeit der vorherigen Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation einen großen Flaschenhals bei der Rekrutierung aus dem Ausland dargestellt hat und welche Erleichterungen es nun gibt. Heute geht es um die Einreise zur Jobsuche. Das war zwar auch schon vor der Novellierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes möglich, aber deutlich komplizierter. Mit der neuen Chancenkarte gilt, wer 6 Punkte innerhalb des Punktesystems erreicht und zudem die Grundvoraussetzung erfüllt, darf einreisen und sich hier vor Ort einen Job suchen und hat dafür erstmal ein Jahr Zeit. Außerdem, und das ist der große Vorteil der neuen Regelung, darf die Person hier schon probehalber arbeiten. So können sich Fachkraft und Unternehmen besser kennenlernen und gucken, ob sie langfristig zusammenarbeiten möchten.
Frau Huber, wir sind gespannt. Wie sehen denn Ihre Erfahrungen aus der Praxis aus? Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen rund um die Einreise zur Jobsuche? Wie läuft das bisher bei Ihnen?
Ich sag mal ein paar Worte zu uns als Unternehmen und auch zu meiner Position. Die Lindner Group ist ein fast 60-jähriges Familienunternehmen. Wir haben ca. 7500 Mitarbeiter weltweit. Unser Standort ist in Arnsdorf in Niederbayern. Und wir kommen klassisch aus dem Innenausbau, wo wir unsere eigenen Produkte selbst entwickeln, selbst fertigen und dann auch mit eigenen Montageteams auf unseren Baustellen in Deutschland und weltweit verbauen. In den letzten Jahren sind noch viele weitere Unternehmensbereiche dazugekommen, Isoliertechnik, Gebäudetechnik, Schadstoffsanierung und Gerüstbau und vielleicht etwas ungewöhnlich zu uns, Unternehmensgruppe gehört auch eine ökologische Landwirtschaft, mehrere Hotels, Gastronomie mit eigenen Brauereien und zur weiteren Unternehmensgruppe, auch noch Alten- und Pflegeheime, die wir hier regional mit betreiben. Wenn wir über Fachkräfteeinwanderung sprechen, muss man immer erstmal unterscheiden, das finde ich ganz wichtig in der Einordnung, zwischen EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern, die zu uns nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Und an der Stelle sieht man auch einfach, was für eine große Erleichterung die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU für uns ist. Denn ein neuer Kollege, der zu uns kommt aus einem EU-Land, der kann einfach bei uns starten, ohne große Hürden, die uns da in den Weg gelegt werden, sondern wir können wirklich ohne Probleme mit diesen neuen Kollegen mit dem Onboarding starten und der kann die Arbeit aufnehmen. Klar, auch da habe ich eine Sprachbarriere, aber zumindest die bürokratischen Hürden haben wir einfach nicht. Ganz anders schaut es natürlich aus bei neuen Mitarbeitern, die aus Nicht-EU-Ländern zu uns kommen. Da muss man schon über gewisse Hürden drüber sozusagen. Wir handhaben das so, dass wir aktuell neue Kollegen aus Nicht-EU-Ländern so rekrutieren, dass die schon mit einem konkreten Arbeitsvertrag in der Tasche zu uns kommen. Das heißt, wir bahnen das Beschäftigungsverhältnis im Vorfeld an, kümmern uns dann um den Aufenthaltstitel und wenn der dann im Haus ist, dann kann der neue Kollege auch starten. Wie viele andere kleine mittelständische Betriebe auch, sind wir nicht im Ballungsraum irgendwo bei den Metropolen, sondern auf dem Land mit unserem Hauptsitz. Das macht es erstmal schwierig für Bewerber, die zwar mit der Chancenkarte kommen würden und im Land sind, uns dann auch zu finden. Wir sind der größte Arbeitgeber bei uns im Landkreis. Klar, da gibt es eine gewisse Wahrnehmung. Aber jemand, der erstmal noch wenig regionale Kenntnisse hat, für den ist es schwierig, da einen Überblick zu bekommen. Und darum sind wir da besonders gefordert, auch Präsenz zu zeigen. Wir haben das jetzt zum Beispiel in diesem Jahr so gelöst, dass wir an Programmen auch teilnehmen, wie zum Beispiel dem TAM-Projekt, und so auch neue Fachkräfte ganz gezielt gewinnen und auf diesem Wege einfach auch den Bedarf versuchen, an handwerklich ausgebildeten Fachkräften zu decken.
Frau Huber, was genau ist das TAM-Projekt?
Das TAM-Projekt ist ein Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, unterstützt reguläre Arbeitsmigration zwischen Nordafrika und Europa, also ganz konkret mit den Staaten Ägypten, Marokko und Tunesien. Und wir konnten es jetzt in diesem Jahr schaffen, beziehungsweise sind wir noch im Prozess, da 4 neue Kollegen zu gewinnen, die bereits im Heimatland eine Ausbildung als Metallbauer durchlaufen haben und so mit einem gewissen Kenntnisstand schon zu uns kommen, die auch schon Deutschkurse im Heimatland belegt haben und eben auf dieser Basis dann zu uns kommen. Es gibt gewisse Voraussetzungen, zum Beispiel stellen wir ihnen die Unterkünfte, übernehmen die Reisekosten und unterstützen und begleiten die natürlich wie alle anderen neuen Kollegen auch ein Stück weit auf den ersten Schritten hier, wenn sie zu uns kommen. Und an der Stelle merkt man auch ziemlich schnell, welche Hürden es gibt, selbst wenn jemand schon mit guten Sprachkenntnissen kommt oder auch mit Fachkenntnissen kommt. Es sind einfach viele weitere Hürden, die neuen Kollegen dann hier erwarten. Um jetzt einfach nur mal ein paar aufzuzählen, ob das die Sprachbarriere in Ämtern, Behörden oder bei Institutionen ist. Wir hier auf dem Land natürlich auch betroffen sind von dem fehlenden öffentlichen Personennahverkehr, dass die einfach wenig mobil sind. Dann ist es ganz häufig so, dass selbst wenn sie einen Führerschein mitbringen, der schon nach 6 Monaten Aufenthalt anerkannt werden muss, kann sein, dass nochmal ganz hohe Kosten auf die Kollegen zukommen, um diesen Führerschein bei uns hier nochmal fast neu zu machen, was natürlich problematisch ist schon nach 6 Monaten. Die kommen ja hierher zu uns, also wenn wir über solche Programme sprechen, wie das TAM-Programm, mit wenig Mitteln, müssen sich also hier eine Existenz aufbauen. Und um dann mobil zu sein, brauchen sie zwingend einen Führerschein und sind dann mit hohen Kosten und auch da wiederum mit Sprachbarriere, vielleicht auch anderes Verkehrssystem und so weiter konfrontiert. Dadurch sind sie wenig mobil. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Aber auch wichtig zu sagen, was wir so mitbekommen, dass es oft schwierig ist für die neuen Kollegen, einen Überblick so über diese Muss und Kanns in Deutschland zu haben. Also was muss ich unbedingt haben? Ja, ich brauche eine Krankmeldung, wenn ich krank bin, und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ich muss dem Arbeitgeber Bescheid sagen. Das kann ja sehr schnell passieren, wenn jemand neu irgendwo hinkommt. Ich sollte eine Haftpflichtversicherung haben. Das sind so Kleinigkeiten, aber das erschlägt einen natürlich erstmal neben dem ganzen kulturellen Schock, den man natürlich hat, auch, sagen wir, diese ja administrativen Dinge, die auf die zukommen. Dann haben wir ganz oft auch unübersichtliche Strukturen, zum Beispiel bei der Wahl einer Krankenkasse. Ich muss mich krankenversichern, aber welche Krankenkasse soll ich denn jetzt wählen? Zum Beispiel muss alles ganz schnell gehen, ganz am Anfang vom Beschäftigungsverhältnis passieren. Einfach, weil es solche Systeme und Strukturen in den Herkunftsländern gar nicht gibt.
Da haben wir jemanden im Podcast, der sich ausgezeichnet auskennt. Klaus Herrmann von der AOK Bayern.
Unsere Beraterinnen und Berater in den AOK-Geschäftsstellen erleben die Sprachbarrieren auch täglich. Deshalb bietet die AOK eine Beratung in englischer Sprache an. Im Bereich Sozialversicherung unterstützen wir Ihre neuen Fachkräfte sehr gerne auch mit dem AOK-Migrationsportal. Es ist ganz leicht zu merken, aok.de/migration. Das heißt, Ihre Mitarbeitenden aus dem Ausland können sich hier in 19 Sprachen über das Sozialversicherungsrecht informieren und falls er oder sie sich für die AOK entscheidet, was ich natürlich hoffe, dann kann die Mitgliedserklärung gleich direkt in der bevorzugten Sprache digital abgegeben werden.
Wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Neier? Sagen Sie doch mal kurz ein paar Worte zu Ihrem Unternehmen und ganz wichtig, decken sich Ihre Erfahrungen mit denen von Frau Huber?
Sehr gern. Wir, Firma Stahlotec, sind ein metallverarbeitendes Unternehmen aus dem Handwerk. Und wir suchen Fachkräfte für die Bereiche Schweißen und Produktion, was es nicht immer ganz einfach macht. Und im Groben decken sich unsere Erfahrungen mit denen von der Frau Huber. Im Prinzip, das neue Gesetz ist super, die Möglichkeiten sind gut, aber man muss es auch umgesetzt bekommen. Oftmals stelle ich halt fest, dass gerade die Behörden oder die zuständigen Ämter die Engpässe sind, wo halt sehr viel kostbare Zeit vergeudet wird, weil halt die Arbeitslast dort zu groß ist. Alle Beteiligten sind immer sehr hilfsbereit und haben totales Verständnis und wollen auch unterstützen, sind aber gefangen in ihren eigenen Vorgaben und in der eigenen Bürokratie.
Also auch eher schwierig.
Unsere Erfahrungen sind hier ähnlich. Gerade die Handwerksberufe sind die, die wir auch suchen. Im konkreten Fall zum Beispiel einen Schweißer. Super Fachkraft im Ausland, 25 Jahre Berufserfahrung. Den Ausbildungsberuf Schweißer gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Also kann er faktisch auch nicht anerkannt werden. Das macht das Ganze natürlich deutlich komplexer.
Was kann man dagegen tun?
Wir können natürlich eine Ausbildung entsprechend bei uns halt anbieten, um seinen Status später feststellen zu lassen. Ist aber nicht ganz ohne Hürden. Wir bieten Kurse an, wo wir natürlich halt die Deutschkenntnisse verbessern, was ja auch mittlerweile immer abgeprüft wird. Und natürlich auch bieten wir die entsprechende Unterstützung bei allen behördlichen Gängen an, die halt so anstehen. Und auch bei allen anderen Themen müssen wir die neue Fachkraft, wenn sie da ist, unterstützen.
Frau Pierenkemper, zurück zur Chancenkarte in der Theorie.
Mit einer Chancenkarte können Personen aus Drittstaaten nach Deutschland einreisen, um sich hier vor Ort eine geeignete Arbeitsstelle zu suchen. Eine Chancenkarte erhält dabei, wer als Fachkraft anerkannt ist, also die volle Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation hat oder wer in einem Punktesystem mindestens 6 Punkte erreicht. Außerdem muss der Lebensunterhalt hier in Deutschland gesichert sein.
Wofür gibt es denn Punkte? Wie funktioniert die Chancenkarte?
Punkte gibt es zum Beispiel für Berufserfahrung, Alter oder auch für Sprachkenntnisse. Wenn ich 6 Punkte zusammen habe, dann erhalte ich die Chancenkarte, um nach Deutschland einzureisen und mir hier vor Ort einen Job zu suchen. So gibt es zum Beispiel 2 Punkte für Personen unter 35 Jahren oder 3 Punkte für Deutschsprachkenntnisse auf Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens für Sprache. Für die Teilanerkennung der Berufsqualifikation gibt es sogar 4 Punkte. Es lässt sich also ganz einfach zusammenrechnen, ob ich die notwendigen 6 Punkte erreiche.
Es gibt jetzt zudem auf dem Portal Make It in Germany, der Plattform der Bundesregierung für ausländische Fachkräfte, einen Self-Check, bei dem ganz einfach geprüft werden kann, ob ich die 6 Punkte erreiche. Also ruhig mal reinschauen unter makeitingermany.com und den Self-Check machen. Welche Voraussetzungen gibt es sonst noch?
Grundvoraussetzungen, um eine Chancenkarte überhaupt zu erhalten, sind ein im Ausbildungsstaat anerkannter Berufs- oder Hochschulabschluss. Alternativ ist unter bestimmten Umständen auch der Abschluss einer deutschen Außenhandelskammer möglich. Zudem sind entweder einfache deutsche oder englische Sprachkenntnisse erforderlich. Außerdem muss der Lebensunterhalt gesichert sein, damit die Person hier nicht Gefahr läuft, Sozialhilfe beziehen zu müssen. Ein solcher Finanzierungsnachweis kann beispielsweise durch einen Einkommensnachweis, eine Bankbürgschaft oder eine Verpflichtungserklärung einer in Deutschland wohnhaften Person als Bürger erfolgen. Diese Dinge werden aber schon bei der Visavergabe geprüft.
Okay, es wird also auf verschiedene Qualifikationen geschaut, fachlich wie sprachlich. Das Alter spielt eine Rolle und auch die finanzielle Situation wird hinterfragt. Das hört sich erstmal umfangreich und kompliziert an.
Ja, auf den ersten Blick schon. Aber gucken wir uns doch mal einen konkreten Fall an. Da sieht man, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Mehmet aus Istanbul ist 34 Jahre alt, hat eine 3-jährige Ausbildung als Speditionskaufmann an einem staatlichen Institut in Ankara absolviert. Er kann kein Deutsch, spricht dafür aber sehr gutes Englisch. Die letzten 5 Jahre hat er als Speditionskaufmann für ein großes türkisches Speditionsunternehmen gearbeitet. Im ersten Schritt prüfen wir nun, ob Mehmet die Grundvoraussetzung erfüllt. Also, er hat zwar keine Deutschkenntnisse, aber sogar sehr gute Englischkenntnisse. Diese Voraussetzung ist also erfüllt. Außerdem hat er eine mindestens 2-jährige Berufsausbildung im Herkunftsland absolviert. Mehmets Ausbildung hat 3 Jahre gedauert. Diese Voraussetzung ist ebenfalls erfüllt. Als letztes gilt noch zu prüfen, ob Mehmet über ausreichend finanzielle Mittel verfügt. Durch Ersparnisse kann er dies nachweisen.
Und wie weist man das nach?
Das wird schon bei der Visabeantragung geprüft, also von der deutschen Auslandsstelle. Aktuell sind pro Monat mindestens 1027 Euro nachzuweisen. Für ein Jahr macht das 12.324 Euro.
Also erfüllt Mehmet die Grundvoraussetzung.
Genau. Im zweiten Schritt prüfen wir, ob Mehmet die benötigten 6 Punkte erreicht. Also rechnen wir mal zusammen. Mehmet ist 34 Jahre alt, also nicht älter als 35. Dafür gibt es 2 Punkte. Er hat 5 Jahre Berufserfahrung innerhalb der letzten 7 Jahre gesammelt. Das macht 3 Punkte. Und einen Punkt gibt es noch für die sehr guten Englischkenntnisse.
Also 2 fürs Alter plus 3 für Berufserfahrung plus 1 für Englisch macht zusammen 6. Das heißt, Mehmet erhält die Chancenkarte. Yeah, also doch nicht so kompliziert.
Ja, genau. Die Grundvoraussetzung sowie die 6 Punkte sind erreicht.
Welche Vorteile bietet die Chancenkarte?
Einer der größten Vorteile neben dem transparenten Punktesystem ist, dass die Chancenkarte die Aufnahme einer 2-wöchigen Probebeschäftigung oder einer Nebenbeschäftigung von bis zu 20 Stunden die Woche ermöglicht. Hierdurch können sich Fachkraft und Unternehmen schon einmal kennenlernen, ja, und gucken, ob es zusammenpasst. Für unseren Mehmet heißt es, dass er nach Deutschland einreisen, hier Kontakt mit einem deutschen Unternehmen aufnehmen und erste Arbeitserfahrungen sammeln kann. Die Unternehmen und er können dann gemeinsam entscheiden, ob eine langfristige Beschäftigung gewünscht ist. Außerdem kann Mehmet währenddessen hier schon sein Deutsch verbessern.
Schönes, deutliches Beispiel von Mehmet. Und Frau Huber, wie sieht das so in der Praxis aus?
Naja, im Moment fehlen uns ja noch die Erfahrungen mit der Chancenkarte, eben weil die ja erst eingeführt wird. Ich traue mich aber zu behaupten, dass diese Erleichterungen bei der Einreise zumindest für uns kein wirklicher Gamechanger sind. Denn was uns vor eigentlich die größte Hürde stellt, sind die fehlenden Berufsabschlüsse aus dem Ausland. Die gibt es im Ausland, vor allem in den handwerklichen Berufen, so einfach gar nicht. Man kennt dort kein duales Ausbildungssystem. Das sind die allerwenigsten Länder, die ein solches System überhaupt haben. Das heißt, es fehlt die Vergleichbarkeit mit dem dualen Ausbildungssystem. Es fehlt dann damit auch der Ausbildungsabschluss, der fachliche, also die Grundvoraussetzung, wie wir ja vorher schon gehört haben. Für wen kommt also diese Chancenkarte in Frage? Vielleicht für einige Ausbildungsberufe, aber im Prinzip fast ausschließlich für Akademiker. Da ist es bei uns jetzt aber so, zumindest in unseren Fachgebieten finden wir die Akademiker auch in Deutschland noch gut. Man muss auch dazu sagen, dass auch die Hochschulen da schon extrem aktiv sind, wenn es um internationale Studierende geht. Da gibt es Hochschulen, die bis zu 50% oder sogar mehr internationale Studierende haben. Hier können wir im Moment unseren Bedarf noch gut decken, weil ja diese Studierenden ohnehin schon da sind. Das heißt, da nutzen wir dann schon das Praktikumssemester oder die Abschlussarbeiten, um die einfach auch in den Betrieb zu integrieren. Man lernt sich gegenseitig kennen und dann ist natürlich das ganze Onboarding und die Festanstellung relativ einfach. Also im Bereich der Akademiker gibt es ohnehin schon gute Strukturen und ist aber auch offen gesagt bei uns der Bedarf weniger hoch als im handwerklichen Bereich. Der ist hoch bei uns, wirklich hoch, so wie bei vielen, vielen anderen Betrieben auch. Metallbauer, Trockenbaumonteure, Industrieisolierer, Industrie- und Konstruktionsmechaniker. Und das sind einfach genau die Ausbildungsberufe, für die es in anderen Ländern keine Ausbildungsabschlüsse gibt. Und da es die nicht gibt, fehlt immer die Grundvoraussetzung für die Chancenkarte. Und darum leider, wie schon gesagt, leider kein Gamechanger.
Also muss in Ausbildungsberufen in jedem Fall nachgeschult werden, um auf deutsche Standards zu kommen. Wie gehen Sie denn damit um?
Na, Kurse anbieten kann man ja nur begrenzt, wenn einfach der Ausbildungsberuf nicht vorhanden ist. Ja, das ist, wie gesagt, ja die Grundvoraussetzung. Aber natürlich haben wir eine sehr umfangreiche interne Academy, unsere Lindner Academy, die Lina, wo wir Kurse anbieten und Schulungen und da eben auch das notwendige Know-how vermitteln. Wir haben selber im Haus ein handwerkliches Ausbildungszentrum, das man da dazu auch nutzen kann und da gewisse handwerkliche Fertigkeiten vermitteln kann. Und da sind wir auch sehr froh und dankbar drum, dass wir das haben. Das ist natürlich nicht selbstverständlich.
Herr Nayer, wie ist Ihre Erfahrung dazu?
Von der jetzigen Chancenkarte verspreche ich mir leider nicht sehr viel, da, wie bereits angesprochen, das Problem der Anerkennung da ist. Viele Berufe werden halt gar nicht erst anerkannt und es scheitert dann schon bei der Punktevergabe. Ich habe bei unserer aktuellen Fachkraft, die halt zugezogen ist, mittlerweile den Check mal gemacht und habe halt festgestellt, der wäre abgelehnt worden, was natürlich sehr schade wäre. Ich würde mir hier wünschen, dass den Betrieben etwas mehr Verantwortung zugesprochen wird. Schlussendlich kann der Betrieb ja die Qualifikation feststellen. Die Einreisemöglichkeiten sind super. Dann müsste der Betrieb bestätigen, ja, Kenntnisse sind vorhanden, Fachkraft kann gebraucht werden, Arbeitsvertrag kommt zustande. Wäre für mich ein gangbarer Weg, aber vielleicht kommen wir da ja nochmal hin.
Wir haben von Frau Huber eben schon von TAM gehört, dem Beispiel für Nordafrika. Frau Pierenkemper, wie erreichen Arbeitgeber denn die Personen sonst noch?
Um die passenden Kandidaten zu finden, mit oder ohne Chancenkarte, müssen Sie als Unternehmen interessierte Kandidaten auf sich aufmerksam machen. Hierzu sollten Sie zum Beispiel in Ihrer Stellenanzeige erwähnen, dass Sie offen für Bewerbungen von ausländischen KandidatInnen sind. Hier empfiehlt es sich auch, die Stellenanzeige in mehreren Sprachen, zum Beispiel in Englisch, zu veröffentlichen, um Ihre Reichweite zu erhöhen. Durch die Chancenkarte besteht ja auch die Möglichkeit, Personen, die ohne Job, also im Rahmen der Chancenkarte nach Deutschland gekommen sind, anzusprechen. Beschreiben Sie deutlich, welche Unterstützung Sie Ihren internationalen Fachkräften anbieten. Das kann zum Beispiel eine Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum, bei der Hilfe beim Spracherwerb oder auch bei komplexen Behördenangelegenheiten sein. Gerade bei der Einreise über die Chancenkarte ist es wichtig, die Fachkraft dabei zu unterstützen, einen Anschlussaufenthaltstitel zu erhalten, um langfristig in Deutschland bleiben zu dürfen. Denn die Chancenkarte dient ja nur zur Arbeitsplatzsuche. Ich verweise an dieser Stelle auch gern auf die Jobbörse von Make It in Germany bzw. die der Bundesagentur für Arbeit, wo Sie Ihre Stellengesuche gratis veröffentlichen können. Beide Portale sind mehrsprachig und auch miteinander vernetzt.
Gestalten Sie zum Beispiel, Herr Neyer, Ihre Stellenanzeigen auch auf Englisch?
Die Stellenanzeigen auf Englisch ist sicherlich das eine und auch sehr, sehr wichtig für die Kollegen. Aber wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit Social Media gemacht. Gerade Plattformen wie LinkedIn bieten die Möglichkeit, dass auch Kollegen sich untereinander vernetzen und positiv vom Arbeitgeber berichten. Dadurch haben wir auch schon von Bekanntschaften auf LinkedIn Anfragen zu möglichen Stellen erhalten.
Frau Huber, nutzen Sie zum Beispiel Make It in Germany?
Wir nutzen Make It in Germany unter anderen Plattformen auch, aber gute Punkte auch wieder mal dran zu denken. Das Angebot ist ja riesig und wir nutzen aber natürlich auch andere Plattformen. Wir arbeiten sehr intensiv mit der Agentur für Arbeit zusammen, was auch für uns wirklich sehr gut hilft und schreiben natürlich da auch sehr aktiv aus.
Und wie gelangen die Unternehmen an die Fachkräfte, die bereits im Land sind?
Wir haben sehr gute Kontakte zu den umliegenden Hochschulen, habe das vorhin schon kurz erläutert, und über Praktika, Werkstudententätigkeiten, Abschlussarbeiten, da eben auch potenzielle neue Fachkräfte zu gewinnen. Ansonsten nutzen wir die üblichen Plattformen, ob das jetzt LinkedIn ist, ob das Social Lead Ads in Instagram oder Facebook sind, was gut funktioniert. Aber wir haben schon die Grundhaltung, dass der Bewerber uns auch finden soll, muss. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, denn er muss sich ja auch mit uns beschäftigen. Er muss sehen, ist er mobil genug, dass er hierher kommt. Kommt das Unternehmen von dem, was wir machen, von unserer Kultur her überhaupt in Frage? Also wir erwarten sowohl von der ausländischen Fachkraft, aber genauso von allen anderen Bewerbern schon auch ein gewisses, eine gute Eigeninitiative, ein gewisses Engagement. Ja, da muss einfach die Leidenschaft, die wir uns nachher auch im Beruf dann erwarten, auch bei der Bewerbung schon mitbringen.
Und bei Ihnen, Herr Neyer?
Unser komplettes Marketing ist mittlerweile aus Recruiting umgestellt, angepasst, je nachdem, wie man das sieht. Wir gehen auf die unterschiedlichsten Messen, um uns halt zu präsentieren, und das mindestens 4 bis 5 Mal im Jahr. Des Weiteren ist natürlich die Homepage ist das A und O, weil jede neue Fachkraft oder jeder potenzielle neue Bewerber guckt als erstes auf die Homepage und möchte dort was Interessantes sehen, möchte irgendwas Dynamisches, Gutes, Spannendes entdecken, und man muss sich halt als Arbeitgeber interessant machen.
Haben Sie grundsätzlich noch einen Tipp für Unternehmen, Frau Pierenkemper?
Ich empfehle allen Unternehmen, offen zu sein für Fachkräfte, die mit einer Chancenkarte nach Deutschland eingereist sind. Bieten Sie ihnen eine Probe- oder Nebenbeschäftigung an und schauen Sie einfach, ob sie miteinander harmonisieren. Und falls Sie Bewerbungen aus dem Ausland erhalten und sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind, ob es passt, können die Arbeitssuchenden mit einer Chancenkarte einreisen und bei Ihnen probeweise arbeiten.
Klaus Herrmann hat an dieser Stelle noch ein paar Hinweise vom Gesetzgeber aus Sicht der AOK für uns. Worauf muss man als Arbeitgeber achten?
Bei Bewerbenden, die nach Deutschland kommen, ist beispielsweise bei einem Probearbeitsverhältnis die Sozialversicherungspflicht gegeben. Denn Probearbeitsverhältnisse sind von Anfang an ja auf echte Arbeitsverhältnisse ausgerichtet und werden deswegen berufsmäßig ausgeübt. Der Bewerber übernimmt auf Anweisung des Firmenchefs betriebliche Arbeiten. Der Probearbeitende ist in den Betrieb eingegliedert und unterliegt dem Weisungsrecht des Betriebs. Die Arbeit wird also bezahlt. Die Bewerber müssen deshalb versichert werden. Eine kurzfristige versicherungsfreie Beschäftigung ist deswegen nicht möglich.
Also muss ich jeden direkt versichern, der bei mir Probe arbeitet?
Bei sogenannten Schnuppertagen, wie wir sie ja von Schülerinnen und Schülern kennen, besteht keine Versicherungspflicht, da hier keine Entgeltzahlung stattfindet. Aber die Probearbeit wird ja dann doch länger dauern und damit liegt eine Versicherungspflicht vor. Wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ganz sicher sind, dann hilft hier die AOK vor Ort sehr gerne weiter. Was aber natürlich geht, ist eine geringfügig entlohnte Beschäftigung bis 538 Euro im Monat. Hier gelten auch für Personen aus dem Ausland die bekannten Regeln zur Versicherungsfreiheit.
Gibt es sonst noch etwas, das beachtet werden muss?
Die Personen müssen natürlich unfallversichert werden. Bei versicherungspflichtigen Probearbeitsverhältnissen gestaltet sich das wie bei jedem Beschäftigten. Also Haken dran. Bei Schnuppertagen sollte aber unbedingt mit der zuständigen Berufsgenossenschaft Kontakt aufgenommen werden. Und dann bitte noch an die Sofortmeldung denken, wenn der Betrieb zu einer sofortmeldepflichtigen Branche gehört. Diese ist auch bei einem Probearbeitsverhältnis zusätzlich zur regulären Anmeldung abzugeben.
Nochmal zurück zur Chancenkarte. Frau Pierenkemper, wo erhalte ich denn eine Chancenkarte und wie lange ist sie gültig?
Die neue Regelung gilt seit dem 1. Juni 2024. Seitdem kann die Chancenkarte bei der zuständigen Auslandsvertretung Deutschlands im Herkunftsland beantragt werden, also der Botschaft oder dem Konsulat. Mhm. Die Chancenkarte ist zunächst für ein Jahr gültig. Wichtig ist, dass es sich hierbei lediglich um einen Suchtitel, also zum Zweck der Arbeitsplatzsuche, handelt. Ziel soll es sein, dass hieraus ein langfristiger Aufenthaltstitel resultiert, die Fachkraft also langfristig dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und unseren Fachkräftemangel so reduziert.
Was bedeutet denn ein Suchtitel für alle die, die noch nie davon gehört haben?
Eine Aufenthaltserlaubnis wird immer für einen bestimmten Zweck verliehen. Also zum Beispiel zur Aufnahme eines Studiums oder auch zur Aufnahme einer Beschäftigung. Die Chancenkarte dient explizit der Suche nach einem Arbeitsplatz. Dass eine Nebentätigkeit ausgeführt werden darf, ist quasi ein besonderer Zusatz. Deshalb ist zum Erhalt der Chancenkarte auch kein Arbeitsvertrag notwendig. Das bedeutet, ich reise ein, um mir hier vor Ort einen Job zu suchen. Nachdem ich dann eine unbefristete Festanstellung gefunden habe, ist ein neuer Aufenthaltstitel erforderlich. Deshalb sollte auch während des Jahres gemeinsam mit der Fachkraft geguckt werden, welche Voraussetzungen hierzu nötig sind. Auch bei der Beantragung sollte die Fachkraft unterstützt werden. Wichtig zu wissen ist, dass die Fachkraft nicht ausreisen muss, um in den neuen Aufenthaltstitel zu wechseln. Falls aber nach einem Jahr kein Arbeitsplatz gefunden worden ist, ist eine einmalige Verlängerung der Chancenkarte um bis zu 2 Jahren im Rahmen der Folgenchancenkarte möglich.
Frau Huber, wo sehen Sie Ihre aktuellen Mehrwerte? Welche Vorteile erhoffen Sie sich? Wie sehen Sie das Potenzial, Fachkräfte anzusprechen, die bereits via Chancenkarte im Land sind?
Wie ich es vorher schon kurz ausgeführt habe, ich halte jetzt für uns das Potenzial für momentan eher gering. Lass mich da aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Das muss man ja auch jetzt erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, ganz generell kann ich sagen, dass wir uns mehr Bemühungen wünschen, all die Geflüchteten, die ja ohnehin schon im Land sind, in Arbeit zu bringen und zu qualifizieren, weil das sowieso sicher einer der wichtigsten Wege zu einer guten Integration ist. Da scheitert es natürlich schon ganz oft an der Sprachbarriere bei den Bewerbern. Wir sind da prinzipiell sehr aufgeschlossen für internationale Kollegen, bieten dafür auch sehr gute Voraussetzungen. Aber wir erwarten auch von dem neuen Kollegen, dass er schon etwas Deutsch spricht und vor allen Dingen bereit ist, da an seinen Deutschkenntnissen auch zu arbeiten. Die Unternehmenssprache ist Deutsch. Es sind einfach alle Dokumente, alle Unterlagen. Die Kommunikation ist auf Deutsch. Natürlich sprechen viele Kollegen Englisch. Aber um wirklich anzukommen, um Integration zu erfahren und da auch aktiv einen Beitrag zu leisten, ist der Spracherwerb ganz, ganz wichtig. Ich habe es vorhin beim TAM-Projekt schon mal ganz kurz erwähnt. Wir unterstützen unsere neuen internationalen Kollegen mit möblierten Apartments, wo die einfach in der ersten Zeit unterkommen können. Wir helfen bei Behördengängen und sowieso auch so in den ersten Wochen und Monaten zum Ankommen, um da einfach so etwas auch durch diesen Dschungel durchzuhelfen. Aber klar, das liegt dann alles beim Arbeitgeber und nicht jeder Arbeitgeber hat auch die Kapazität dafür, auch die finanziellen Möglichkeiten dafür. Und deswegen glaube ich, wäre es ein wichtiger Schritt, dass es einfach gute Qualifizierungsmöglichkeiten gibt, die fit für den Arbeitsmarkt machen, also das Fachliche vermitteln, ohne die Hürde eines Bildungsabschlusses da dazwischen zu schieben, weil die sonstigen Hürden, die ohnehin schon da sind, sind schon groß genug und wir müssen es irgendwie schaffen, die eben die Geflüchteten, die ohnehin im Land sind, dass wir die auf ein gutes Level kriegen, dass die ankommen können bei uns und da eben auch ihren Weg gehen können.
Theorie und Praxis liegen hier noch nicht ganz übereinander. Insbesondere die Anerkennung der Ausbildungsberufe scheint eine große Hürde darzustellen. Anders verhält es sich bei den studierten Fachkräften. Insgesamt kann man anmerken, dass die Digitalisierung voranschreitet und immer mehr Prozesse online und auch mehrsprachig verfügbar sind. Informationen, zum Beispiel dazu, wie das mit den anderen Aufenthaltstiteln funktioniert, gibt es übrigens in unseren bisherigen Folgen. Hören Sie doch da gerne mal rein. Schauen Sie auch gerne in die Beschreibung dieses Podcasts, dort finden Sie Links zu allen in dieser Folge besprochenen Themen. Ich fand's mal wieder sehr interessant. Herr Herrmann, noch ein letztes Wort von der AOK vielleicht?
Profitieren Sie gerne auch von den aktuellen Infos auf dem AOK-Fachportal für Arbeitgeber in der Rubrik Sozialversicherung und dann unter Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer. Und getreu dem Motto digital und nah sind meine Kolleginnen und Kollegen in den AOKs vor Ort gerne mit Rat und Tat für Sie da.
Frau Pierenkämper, Frau Huber, Herr Herrmann, Herr Neier, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir bleiben auf jeden Fall an den Themen dran und halten Sie dazu weiter auf dem Laufenden. Folgen Sie uns und abonnieren Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Portalen, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn Sie möchten, lassen Sie uns gerne Ihre Bewertung da. Haben Sie konkrete Fragen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung einer Beschäftigung, wenden Sie sich an Ihre AOK-Ansprechpersonen unter aok.de/fk/kontakt. Dort finden Sie auch unseren Arbeitgeber-Newsletter Gesundes Unternehmen. Hier erhalten Sie einmal im Monat kostenfreie Informationen aus den Themenbereichen Sozialversicherung und Gesundheit im Betrieb sowie zu Angeboten und Leistungen der Gesundheitskasse, speziell für Arbeitgeber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihre AOK. Die Gesundheitskasse.